Guten Morgen. Wir wollen diese Stunde mit einem Gebet beginnen. Danke, lieber himmlischer Vater, für diesen wunderschönen Morgen. Und wir freuen uns an der Natur und an dir. Und sei du bei uns und mit uns, auch in diesen Stunden, und segne uns. Im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, was Sie zuerst in Ihrer Vorstellung haben würden, wenn Sie Sucht hören. Und viele von uns neigen dazu, Sucht ist etwas, was ganz Besonderes und mit mir hat es nichts zu tun. Sucht ist etwas, was mit Alkohol oder Drogen oder Rauchen, also Nikotin oder Medikamenten zu tun hat und etwas, was wir in unserem Alltag gar nicht also als reales Problem zu tun hätten. Bis zu einem gewissen Punkt, das stimmt. Aber dieses Suchtkonzept verändert sich. In den letzten etwa 20 Jahren ist diese Veränderung weiter fortentwickelt worden, so dass heute man nicht mehr Sucht als ein Problem der Substanzen, chemischen Substanzen verstanden wird, sondern Sucht ist etwas, was mit unserem Erlebnis zu tun hat. Eine zwanghafte und exzessive Bindung an Stimmung oder stimmungsverändernden Erlebnis. Das ist das Wesen der Sucht und suchthaften Verhaltens. Aber so ein Erlebnis, das unsere Stimmung verändert, hat sicherlich zunächst mal einen gewissen Vorteil oder bringt einen Vorteil in der Form, dass unser Selbstwertgefühl vorübergehend gestärkt werden kann. Oder auch einige bekommen ein Machtgefühl in dem Rausch oder Ekstase. Oder manche andere vergessen ihre emotionalen Schmerzen oder auch innere Spannung. So eine vorübergehende Wirkung wird durch eine zwanghafte Bindung an stimmungsveränderndes Erlebnis gebracht. Aber auf langer Sicht bringt es also grundsätzlich eine Unfreiheit des Willens. Man kann nicht mehr eine Wahl treffen, weil man gezwungen ist, es zu tun, um dieses emotionale, stimmungsveränderndes Erlebnis zu bekommen. Weil man sehr, sehr von diesem sogenannten positiven Erlebnis sich entfernt. Diese unmittelbare Befriedigung, die man zunächst mal durch so ein Erlebnis bekommt, zerstört eigenes Leben und auch es zerstört Familienleben und auch Gesellschaft und gesellschaftliche Ordnung, sodass ein suchthaftes Verhalten grundsätzlich als ein sehr negatives Erlebnis angesehen werden muss. Und Mittel dazu jedoch, um so ein vorübergehendes, emotionales emotional positives Erlebnis zu erleben oder zu bekommen, benutzt man nicht nur chemische Substanzen, wie ich schon vorhin andeutete, sondern auch verschiedene Aktivitäten auch. Aktivitäten, die unser Nervensystem anregt oder auch sehr stark beruhigt. Solche Aktivitäten dazu gehören auch Essstörungen zum Beispiel. Viele Menschen, die sogenannte Fresssucht erleiden. Sie essen, um ihre Stimmung zu verändern. Und wenn sie sich deprimiert fühlen oder enttäuscht, dann müssen sie essen und nach dem Essen bekommen sie vorübergehend eine Beruhigung oder auch eine seelische Homöostase oder auch Bulimie. Bulimie ist verbunden mit Fresssucht, aber nachdem sie so viel Essen in den Magen vollgestopft haben, müssen sie es wieder erbrechen. Warum so ein Verhalten, eine Beruhigung und auch ein seelisches Gleichgewicht wiederherstellt? Das hat mit einem bestimmten Stoffwechsel zu tun, das ich später hier aufzeigen möchte. Aber auf jeden Fall durch dieses Verhalten stellvertretend erledigen sie die seelischen Spannungen, Enttäuschungen und Schmerzen, wobei eine Erleichterung, die vorübergehend eintritt, als Tausch ausgehandelt wird, aber die betroffenen Menschen fühlen sich unwahrscheinlich schuldig für so ein sinnloses Verhalten. Und das bleibt zurück. Und um dieses schlechte Gewissen wieder zu erleichtern, müssen sie wieder erneut dasselbe Verhalten wiederholen. Oder auch manche andere leiden sogenannte Kaufsucht oder Kaufzwang. Ich habe manches Mal auch solche Patienten gehabt in meiner Sprechstunde, die fast die ganze Finanzen, Familienfinanzen zur Ruine gebracht haben. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und sie kaufen nicht unbedingt die Sachen, die sie brauchen. Aber wie von einem Sog dahin gezogen, wenn sie irgendetwas sehen, dann müssen sie kaufen. Und dabei fühlen sie sich so emotional stark und ins Gleichgewicht wieder zurückgebracht, was sie davor verloren hatten. Aber spätestens, wenn sie nach Hause schon angekommen sind mit diesen Sachen, dann bereuen sie das, was sie getan haben. Die andere Verhaltensweise wären schon krimineller, Kleptomanie. Auch viele solche Leute, die stehlen müssen, tun das nicht unbedingt, weil sie es brauchen, sondern diese Aufregung schon bei der Vorstellung, wie sie planen, irgendetwas zu stehlen, sind sie so innerlich erregt. Und diese Erregung genießen sie. Und wenn das vorüber ist, dann fühlen sie sich so leer innerlich, so dass sie wieder erneut so ein Stehlen ausführen müssen. Ich hatte auch einen solchen Jungen, der aus einem ganz, ganz zerstörten Familienhintergrund kam. Und das Sozialamt oder Jugendamt hat diesen Jungen auch zu meiner Behandlung gebracht. Aber ich hatte damals keine Ahnung, muss ich sagen. Von der Kleptomanie wusste ich nur von der Literatur. Und ich wusste gar nicht, wie ich diesem Jungen helfen soll. Es sind schon 20 Jahre her. Und dieser Junge konnte wunderbar spielen. Also unwahrscheinliche Fassade hatte er. Und er zeigte sich mir gegenüber so reumütig und unwahrscheinlich anständig. Und ich dachte, ja, damit ist das Problem schon gelöst. Und nach 3 oder 4 Sitzungen wusste ich nicht, wie ich mit diesem Jungen weitergehen soll. Heute wüsste ich, aber damals wusste ich nicht. Und ich rief seine Mutter zu mir und ich sagte, also dieser Junge ist so reumütig und es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Ja, deshalb also möchte ich ihn schon entlassen. Damals hatte ich in meiner Praxis im Warteraum eine ganz schöne Vase. Und am nächsten Tag merkte ich, dass die Vase verschwunden ist. Als Erinnerung nahm er das mit. Ja, das Stehlen ist etwas, was gerade diese Menschen innerlich so wohltuend, in Anführungsstrich, erregt. Und das Erlebnis wollen sie immer wieder so bekommen, um sich mächtig und gut über sich selber fühlen zu können. Auch andere, so Brandstiftung, so Pyromanie wird genannt. Pyromanie, P-I-R-O-Manie. Auch diese Leute, die ja, Häuser mit Feuer anstecken müssen, sie suchen in erster Linie diese innere Erregung, die oft mit sexueller Erregung verbunden ist. Das ist schon eine kriminelle Tat. Darüber hinaus gibt es auch solche, die von der romantischen Liebesbeziehung so innerlich diese Erregung bekommen und auch erwarten. So ein Erlebnis. Und die Welt ist ja heute voll von Verführungen in dieser Hinsicht. So dass von einer Liebesbeziehung in die andere wandern diese Menschen. Auch Sexualsucht, inklusiv Leute, die hintereinander Vergewaltigung also üben. Oder Kindermisshandlungen. So ein Verhalten zeigt ganz, ganz ähnliche Charakteristika auf wie Alkoholabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit. Im Grunde genommen suchen sie alle dieses emotionale Erlebnis, das ihre Verstimmung vorübergehend verbessert. Aber je häufiger sie so ein Erlebnis so beanspruchen und wiederholen, ergibt sich eine Toleranz gegenüber solchen Reizen. Und auch Erregung. Man wird stumpf gegenüber so einer inneren Erregung, so dass man immer mehr, immer stärker und immer häufiger so ein Erlebnis haben muss, um sich wieder in Anführungsstrich normal zu fühlen. Das ist etwas, was ich von vielen solchen Menschen höre und auch gehört habe. Sobald aber diese Wirkung so ausgewirkt hat, dann leiden sie unter sogenannten Entzugserscheinungen. Nicht nur von Medikamenten, sondern von solchen exzessiven und zwanghaften Aktivitäten auch. Auch, wie ich gestern andeutete, für bestimmte Menschen ist eine Arbeit und viel Arbeit und intensiv arbeiten, auch ein suchthaftes Verhalten. Und solche Menschen fühlen sich sehr oft sehr unsicher und unwohl und verstimmt, wenn sie keine Arbeit haben. Natürlich habe ich auch zu Ihnen gesagt, dass viel Arbeiten ist nicht gleich Arbeitssucht. Aber um Ihre eigene tiefste Verstimmung und auch ein leeres Gefühl zu verbessern, müssen diese Menschen viel arbeiten, um zu vergessen, was sie sonst bedrücken würde. So kann auch eine Abhängigkeit hier vorhanden sein. Ich läutete an, dass das Suchtkonzept in den letzten 20 Jahren sich sehr gewaltig verändert hat. Und seinerzeit, das war 1975, hat ein amerikanischer Alkoholismusforscher, Stanton Peel, so heißt er, ein Buch publiziert, dessen Titel heißt Liebe und Sucht. Und seitdem haben viele Forscher Bücher geschrieben, die in die gleiche Richtung gehen, nämlich, so wie ich vorhin andeutete, suchtmäßiges Verhalten ist etwas Universelles, etwas ganz Allgemeines und nicht beschränkt auf bestimmte chemische Substanzen alleine. So dass hier ich gerne ein Konzept zunächst mal darstellen möchte. Ist das gut sichtbar? Ja. Durch die Alkoholismusforschung, heute ist man dazu geneigt, dass es schon eine genetische Anfälligkeit bei bestimmten Menschen vorhanden ist, die einen Menschen zu einem suchthaften Verhalten verleiten können. Nicht, dass ein suchthaftes Verhalten als solches, zum Beispiel Alkoholismus oder eine Drogenabhängigkeit, sich von Generation zu Generation weiter überträgt, sondern was zugrunde liegt diesem suchthaften Verhalten. Das ist eine biologische Funktionsstörung. Und diese biologische Funktionsstörung befindet sich in sogenannten Belohnungszentren in unserem Gehirn. Ich werde hinterher auch ein solches Bild zeigen. In der Tat besagt die Statistik, dass die Kinder, die alkoholischen Vater oder alkoholische Mutter haben, können 4 bis 5 Mal häufiger an Suchtverhalten verfallen sein, inklusive Alkohol oder auch Drogenabhängigkeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass die biologische Gegebenheit alleine so eine erhöhte Häufigkeit an Suchtverhalten erzeugt hat, sondern auch natürlich ein soziales Milieu, in dem diese Kinder aufgewachsen sind. Das hat auch dazu sicher beigetragen. Aber in den letzten Jahren ist es den Forschern gelungen, solche Tieren manipulativ zu, kann man nicht erzeugen, nicht? Aber solche Tieren zu machen, die süchtig sind. Vor allem süchtige genetische Anlage haben, vor allem an Alkoholismus. Und solche Tiere gebären die Kinder, die von Natur aus zur Alkoholabhängigkeit neigen. Viele Jahre ist es keinem gelungen, so eine Beobachtung zu machen, dass die Tiere solche genetische Anlage haben konnten, die zu einem Suchtverhalten neigen. Aber das ist heute möglich. Und viele Forscher beschäftigen sich mit diesen genetischen Anlagen, die eventuell auch bei Menschen auch wieder gefunden werden könnten. Und es hatte den Anschein, dass die sogenannten Alkoholkranken haben ähnliche genetische Anlagen, die auch über Generationen hinweg weiter übertragen können. Aber es gibt genug Menschen, die keine genetische Anfälligkeit haben. Dennoch, wenn diese Menschen mit bestimmten Umwelteinflüssen in Berührung kommen und dort für gewisse Zeit bleiben, dann kann sich ein suchthaftes Verhalten durchaus dadurch ergeben. Einmal hier eine pränatale Störung. Pränatale Störung ist eine Störung, die im Stadium des Fötus, diesem Fötus zugefügt werden kann. Ein Beispiel dafür ist, sehr wahrscheinlich haben Sie vom minimalen zerebralen Dysfunktion gehört. Nicht? Diese Kinder haben große Konzentrationsstörungen und sogenannte Zappelkinder. Etwa 10% der Grundschüler erleiden statistisch dieses MCD, minimale zerebrale Dysfunktion. Sie sind sehr zappelig, können sich nicht konzentrieren, ständig in Bewegung und häufig haben sie auch leichte neurologische Ausfallserscheinungen, Koordinationsstörungen oder auch Legastheniker könnten sie auch sein. Sehr interessanterweise ist der Prozentsatz von Menschen, die an dieser MCD leiden, unter Alkoholabhängigen oder Spielsüchtigen. Das ist wesentlich höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Auch Menschen, die kokainabhängig sind, weisen auf, dass hier ein wesentlich höherer Prozentsatz von Menschen, die an MCD leiden, darunter vorgefunden werden. Es ist recht interessant, wenn diese Kinder solche emotionale und nervliche Erregung also erleben, fühlen sie sich normal. Ihre Wahrnehmung dieser Erregung ist etwas anderes, eine andere Qualität hatte diese Wahrnehmung für diese Menschen. Für die Behandlung, interessanterweise, von diesem MCD setzte man eine Stimulanz ein, die Ritalin genannt wird. Ritalin ist wie Amphetamin. Das ist eine Stimulanz, die das Nervensystem anregt. Sie werden sich wundern, solche Zappelkinder oder Zappelphilipp, sollten Sie so ein anregendes Mittel einnehmen? um sich normal verhalten zu können? Die Antwort ist ja. Unser Nervensystem besteht aus Fördersystem und Bremsesystem. Und normalerweise koordinieren sie miteinander, sodass dort ein Gleichgewicht zwischen der Erregung und Hemmung hergestellt ist. Aber bei diesen Kindern, die an minimale zerebrale Dysfunktion leiden, ist dieses Fördersystem gestört. Dieses Bremsesystem ist gestört. Aber dieses Bremsesystem muss auch angetrieben werden, damit die Bremsewirkung zustande kommt. Aber solange dieses Bremsesystem gestört ist, ist dieses Kind nur angeregt, deshalb sehr unruhig. Aber wenn dieses Bremsesystem durch diese Stimulanzien angetrieben wird, dann greift die Bremse, sodass diese Kinder ruhiger werden. Das ist der Mechanismus, weshalb diese zappelige Kinder durch die Stimulanzien zu einem ruhigen Verhalten angeleitet werden kann. Und wenn sie Alkohol zu sich nehmen, kann zunächst dieses Bremsesystem angeregt werden, sodass sie vorübergehend sich beruhigt fühlen. Oder auch Kokain. Kokain hat eine sehr starke stimulierende Wirkung. Und für kurze Zeit fühlen sich diese Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben ruhig und normal. Auch eine Aufregung, die sie durch das Spielen, Glücksspielen erleben, beruhigen sie. Dieses Erlebnis, das sie bis dahin noch nie gekannt haben, wird zum Meilenstein des nachfolgenden Suchtverhaltens für diese Menschen. Die Menschen, die so eine genetische Anfälligkeit nicht haben, oder nicht genetische, sondern so eine neurologische Anfälligkeit nicht haben, sie erleben Alkohol oder Spiel oder auch Stimulanzien etwas anderes in der Qualität als diese betroffenen Menschen. So können sie dann von diesem emotionalen Erlebnis abhängig werden und danach suchen sie immer weiter, immer weiter. Aber auch Anpassungsstörungen zur stressreichen Lebenssituation. Das haben wir gestern hier behandelt, angefangen von traumatische Erlebnisse oder auch für sich sehr belastende, negative Lebenserfahrungen, nicht nur in der Kindheit, sondern auch in der Gegenwart, kann auch einen Menschen dazu verleiten, dass sie ihre Depression, Ängste oder Verstimmungen durch eine künstlich herbeigeführte emotionale Erregung oder auch Beruhigung behandeln wollen. Wenn dieses Erlebnis wiederum für diese Menschen so eine große Bedeutung hat, dass sie ohne dieses Erlebnis nicht mehr leben mögen, dann besteht hier die gleiche Gefahr und die gleiche Voraussetzung, dass sie anfangen, nach diesem beruhigenden oder erregenden Erlebnis erneut suchen. Durch die Wiederholung dieses Erlebnisses kann sich hier ein Suchtverhalten ergeben. Auch ein soziales Lernen trägt auch dazu bei, dass man nach und nach unbemerkt ein suchthaftes Verhalten als eigenes Verhalten und auch als eigene Identität entwickeln. Ja, dazu gehört auch ein solches soziales Milieu, in dem ein suchthaftes Verhalten zu Hause ohne in Frage gestellt zu werden praktiziert wird. Alkoholische Eltern, die ihren Kindern gegenüber dieses Verhalten als Alltagsszene darstellen. Sie werden ihre Kinder auch dementsprechend trainieren. Und für diese Kinder ist es gar nichts Besonderes, so ein Trinkverhalten nachzuahmen. Das wird als soziales Lernen bezeichnet. Auch viele Eltern, die als Arbeitssüchtige genannt werden, praktizieren dieses Verhalten Tag für Tag, so dass ihre Kinder so eine Verhaltensweise und Arbeitsmoral, das ja von den Eltern gesagt wird, als normales Verhalten annehmen und im Laufe der Zeit des Nachahmens kann sich hier so ein Suchtverhalten oder suchthaftes Verhalten hier ergeben. Das alles kann mit und auch ohne hier zu den exzessiven, stimmungsverändernden Erlebnisse führen. Das ist so schwieriger Ausdruck. Auch Menschen, die sehr intensiv so eine Stimmungsveränderung erleben, vor allem durch die Drogen, sie kommen dann allmählich dazu, dass die Störungen in unserem Belohnungssystem so sich ergeben. Da muss ich hier ein Bild zeigen. In 1954 haben zwei kanadische Forscher zufällig durch einen Tierversuch ein Zentrum im Gehirn entdeckt, das Belohnungszentrum genannt wird. Das ist die Stelle, die Nucleus Accumbens bezeichnet ist. Hier. Sie haben dort versehentlich eine Elektrode hineingestochen und mit schwachen elektrischen Reizstrom die Stelle gereizt. Dann zeigten sich diese Tieren unwahrscheinlich erregt. Und dieses Verhalten war für sie sehr merkwürdig. So, diese beiden Forscher haben noch weiter erforschen wollen, was eigentlich dort stattfindet. Sie haben Tieren zunächst so trainiert, dass sie auf einen Hebel drücken, um diesen Strom, also Reizstrom, selbst zu erzeugen. Und so ein Training lernen die Tieren sehr gut. Dann haben sie diese Tiere in einem Käfig hineingetan, damit diese Tiere x-beliebig auf diesen Hebel drücken konnten. Dann haben sie so lange diesen Hebel gedrückt, ja, bis sie entweder einen epileptischen Anfall bekamen und daran starben oder durch die Erschöpfung zugrunde gingen. Denn diese Tiere wollten nicht mal essen und nicht mal trinken. Stattdessen nur weiter haben sie auf diesen Hebel gedrückt. So kamen diese beiden Forscher zu dem Schluss. Es gibt offensichtlich solche Stelle, beziehungsweise solche Stellen, die durch die Erregung so eine Euphorie oder Ekstase, die als Belohnung von den Tieren empfunden wird, vorhanden sind. Sie haben dann weitere Forschungen mit verschiedenen anderen Tieren durchgeführt, wobei sie mehrere solche Stellen gefunden haben. Aber offensichtlich solche Stellen, die als Belohnungszentren bezeichnet werden, stehen miteinander in Verbindung. Und wenn solche Zentren spezifisch gereizt werden, dann erleben sie so eine Lust oder auch eine besondere Empfindung. Aber solche besondere Empfindungen sind eigentlich auch dafür da, dass wir auch im Alltag so ein seelisches und emotionales Wohlbefinden haben können. Natürlich werden diese Zentren nicht spezifisch gereizt, sondern in einem ausgewogenen Zusammenhang sind sie gereizt oder gehemmt. In den letzten etwa 15 Jahren hat man darüber hinaus mehrere biochemische Substanzen im zentralen Nervensystem feststellen können, die mit einer solchen Erregung oder Belohnungserlebnis im Zusammenhang stehen. Eine solche Substanz, die Neurotransmitter genannt wird, ist Dopamin. Und diese Substanz Dopamin scheint unmittelbar mit diesem Belohnungszentrum in Verbindung zu stehen, um diesen Effekt zu erzeugen. Vor allem, wenn man Alkohol oder Kokain oder Amphetaminen so einnimmt, dann wird diese Substanz Dopamin an solchen Belohnungszentren extrem stark freigesetzt, sodass der Effekt dessen als Lust oder Belohnung vom Menschen empfunden wird. Die zweite Substanz, die man isoliert hat, oder Substanzgruppe, möchte ich sagen, das sind sogenannte Endorphinen. Endorphinen sind Substanzen, die in unserem Nervensystem aufgebaut werden, die gleiche Wirkung haben wie Morphium, körpereigene Morphium wird in unserem Nervensystem hergestellt. Und unser Nervensystem hat solche Rezeptoren, die sowohl körpereigene, also Morphium, die Endorphin genannt werden, als auch Morphium aufnehmen können, um dementsprechend eine Nervenerregung zu erzeugen. Diese Endorphine bewirken, dass die Dopamine in Belohnungszentren freigesetzt werden. Wenn Endorphine genügend da sind oder angeregt werden, dann werden die Dopamine freigesetzt. Diese Endorphine werden in die Blutbahn freigesetzt in unserem Körper, wenn wir entweder Schmerzen erfahren oder unter Stress stehen oder etwas Wunderschönes erleben. Zum Beispiel, wenn Sie schöne Musik hören und in Ihrem Körper prickelt es. So ein Erlebnis kennen Sie alle. Und dieses prickelnde Gefühl, wie elektrisiertes Gefühl, das wird durch die Endorphinen in Ihrer Wahrnehmung erzeugt. Das kann man auch unterbinden. Also chemisch und medikamentös kann man unterbinden. Wissen Sie, es gibt ein Antidot, das ist ein Gegenmittel, das die Wirkung von Morphinen aufheben kann. Und wenn man so ein Mittel zuerst eingenommen hat oder eine solche Substanz als Gegenmittel injiziert bekommt und geht man wieder in ein schönes Konzertsaal und schöne Musik hören Sie, aber dieses prickelnde Gefühl kommt nicht. Oder Menschen, die starke Schmerzen empfinden. Normalerweise werden diese Endorphinen dann wieder in die Blutbahn freigesetzt, so dass vorübergehend diese Schmerzen etwas gedämpft werden können. Sie haben sehr wahrscheinlich auch davon gehört, dass die Soldaten an der Front, sie sind unter großem Stress. Und wenn diese Soldaten von einem Kugel getroffen werden, sie empfinden für kurze Zeit gar keinen Schmerzen, weil sie ja unter einem solchen Stress so eine starke Endorphinausschüttung erleben, was ja diese Schmerzempfinden betäubt. Aber wenn sie ins Lazarett gebracht werden und das Gefühl haben, ich bin gerettet worden, und kommen sie dann innerlich zur Ruhe, dann fängt es an, furchtbar zu schmerzen, weil durch diese Erleichterung Endorphindosis sinkt, somit auch betäubende Wirkung von Endorphinen wird aufgehoben und man empfindet Schmerzen. Solche Endorphinen können auch natürlich, beziehungsweise sogenannte Opiat-Rezeptoren, die diese Endorphinen aufnehmen, aber auch Morphium aufnehmen können dadurch angeregt werden, wenn man ganz, ganz, nicht wahr, starke und aufreizenden Musik hört oder in einer solchen aufregenden Situation man sich befindet. Dadurch werden die Dopaminen dann noch vermehrt freigesetzt und der Effekt dessen ist, als ob man ganz starke Dosis von Drogen oder chemischen Substanzen zu sich genommen hätte. Diese Erfahrung ist deshalb auch letztlich suchterzeugend. Auch Menschen, die durch einen Arbeitsstress sogar sich wohlfühlen. Dieses Wohlbefinden kann durchaus im Körper in diesem Zusammenhang empfunden worden sein. Aber interessanterweise, diese Endorphinwirkung wird wiederum von einer anderen Neurotransmitter beeinflusst. Dieser Neurotransmitter wird Serotonin genannt. Serotonin. Nun, Diese Substanz, Serotonin, ist sehr bekannt geworden unter den Psychiatern, weil die Depression durch den Mangel an Serotonin zum Ausdruck kommt. Bei depressiven Menschen, aus welchen Gründen auch sie depressiv geworden sein mögen, stellt man fest, vor allem im limbischen System, wo ich mit roten Punkten hier aufgezeigt habe, sehr gesunken ist. Serotonin kann auch im Serum, aber auch im Nervenwasser gemessen werden. Und bei depressiven Menschen ist der Serotonin tief gesunken. Die Medikamente, die als Antidepressiva genannt werden, um diese Depression zu behandeln. Sie haben letztlich alle die Wirkung, durch die der Serotoninspiegel wieder normalisiert wird, erhöht wird. Das bedeutet, Menschen, die zu einem suchthaften Verhalten neigen, scheinen entweder genetisch so eine Grundverstimmung zu erleiden oder durch diese Umwelteinflüsse in einen solchen Zustand hineingerutscht zu sein, in dem der Serotoninspiegel gesunken ist. Das heißt, dass sie mehr oder weniger mit depressiver Verstimmung zu tun hätten. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, wegen eines suchthaften Verhaltens, sei es substanzbedingt oder auch aktivitätenbedingt, wenn sie nüchtern geworden sind, dann werden sie zunächst mal meistens depressiv verstimmt. Sie fühlen sich leer und ohne die Erregung und Aufregung können sie sich nicht normal fühlen. Und das war ja auch der Grund gewesen, warum sie so ein stimmungsveränderndes Erlebnis immer wieder gesucht hatten. Aber in der Phase, in der ersten Phase der Abstinenz, befinden sie sich in einem Zustand, der für mich ein Beweis darstellt, weshalb sie aus einem solchen tiefen Loch herauskommen wollten. Und als Mittel dazu haben sie entweder solche Drogen, Alkohol oder auch aufreizenden Erlebnisse gesucht. Sie sehen hier noch einmal das erste Diagramm. Wiederholungszwang zur Stimmungsveränderung. Das wird als Selbstmedikation unbewusst von diesen Menschen fortgesetzt. Nicht wenige Menschen, die entweder an endogener Depression gelitten hatten oder durch sehr belastende Lebenssituationen depressiv geworden sind, waren von Kokain abhängig. Die Menschen, die in meiner Praxis mir begegnet sind. Weil sie ja durch Kokain selbst behandelt hatten an ihrer Depression. Aber Kokain ist kein Antidepressivum. Die Wirkung von Kokain ist sehr kurzzeitig, nur ein paar Minuten. So dass sie ja letztlich dadurch sich sehr stark geschadet hatten. Aber sie brauchten eine fachärztliche Behandlung, damit sie aus der Depression, die als Grundleiden vorlag, herauskommen konnten. sowohl durch die Psychotherapie als auch durch antidepressive, medikamentöse Behandlung konnten sie sich zurechtfinden. Das war für mich sehr, sehr eindrucksvoll, festzustellen, dass viele von diesen süchtigen Menschen im Grunde genommen so eine Selbstmedikation praktiziert hatten, um diese Grundverstimmung selbst zu behandeln. Aber unglücklicherweise sind sie dadurch in zunächst mal nie endendes Suchtverhalten hineinverfallen, bis sie entweder zusammengebrochen sind oder bis sie durch Kriminalität von der Polizei geschnappt worden sind oder bis die Familienangehörigen gestreikt haben und diesen betroffenen Menschen zur Behandlung gezwungen haben. Soweit möchte ich diesen ersten Teil hier ausführen und beenden. Aber haben Sie bis dahin Fragen? Habe ich deutlich genug gemacht, was ich eigentlich sagen wollte? Ja, bitteschön. Sie meinen Antidepressiva? Ja, bei Antidepressiva sehen wir praktisch keinen Süchtigen oder keinen Abhängigen in dem Sinne. Und es ist sehr merkwürdig, aber Antidepressiva arbeiten nicht an der gleichen Stelle und in dem gleichen Mechanismus wie solche Drogen, nicht? Und vor allem zum Beispiel Kokain. Kokain wirkt direkt im Nucleus accumbens. Und auch Amphetamin wirkt auch sowohl dort als auch in dem Bereich, wo Area tegmentalis genannt wird. Ja. Aber nicht, wo Serotonin in erster Linie, nicht wahr, im Stoffwechselvorgang zuständig ist. Die Antidepressiva arbeiten im limbischen System vor allem, wo der Serotonin in erster Linie zuständig ist, um dieses ganze System zu regulieren, nicht? Und es sind also verschiedene Mechanismen heute als Hypothese aufgestellt, weshalb Serotoninspiegel bei depressiven Menschen gesunken ist. Entweder wird Serotonin nicht genügend produziert, oder Serotonin wird zu stark abgebaut. Und je nachdem, und auch die Verbindung zwischen Serotonin und Serotoninrezeptoren, die sind gestört. Oder die Sensibilität von der Rezeptoren gegenüber dem Serotonin ist verändert. So sind verschiedene Hypothesen heute aufgestellt. Und je nachdem, was eigentlich für diesen spezifischen Menschen letztlich die Serotoninwirkung gemindert hat. Abhängig davon können verschiedene Medikamente hier eingesetzt werden. Zum Beispiel solche Medikamente, die Serotonin Produktion fördert. Oder solche Medikamente, die Serotoninabbau verhindert, damit der Serotoninspiegel normalisiert werden kann. Ja, solche Mittel scheinen keine Abhängigkeit hier zu erzeugen, denn sobald der Serotoninspiegel sich normalisiert, somit unser emotionales Wohlbefinden wiederhergestellt ist, ohne extra gereizt zu werden, nicht? Dann manche, ich würde sagen, sehr viele Leute, die wegen der Depression so eine Behandlung bekommen haben, fangen an zu vergessen, Medikamente einzunehmen. Ja, weil sie sich wohlfühlen. Denken Sie nicht mehr daran, Medikamente einnehmen zu müssen. Und so ein innerer Zwang, das ist bei depressiven Menschen also meistens nicht vorhanden. Nicht? Und so wie ich vorhin sagte, man wird ja von einem Erlebnis in erster Linie abhängig. Und wenn dieses Erlebnis verloren geht, was bei anderen Abhängigkeiten der Fall ist, weil die Wirkung von Alkohol oder Kokain oder so eine aufregende Aktivitäten hält ja nicht lange an. Unser Nervensystem ist nicht so geschaffen, dass so eine künstliche erzeugte Erregung oder Wohlbefinden lange anhält. Das ist nicht, so sind wir nicht geschaffen. Und nach kurzer Zeit fällt es wieder ab. Dann ist dieser Zustand für diesen betroffenen Menschen unerträglich, so dass sie dann erneut nach diesem Erlebnis suchen. Während, wenn eine Depression aufgehoben ist, weil der Serotoninspiegel normalisiert worden ist, dieser Zustand hält wesentlich länger an, so dass man nicht schnell nach dem Nachschub hier fragen muss. Nicht? Und bei vielen depressiven Menschen ist es so, wenn einmal das Gleichgewicht zwischen dem Aufbau und Abbau von Serotonin wiederhergestellt ist, dann funktioniert dieses System auch ohne Medikation. So ein Zustand kann auch ohne Medikamenten und auch ohne Psychotherapie wiederhergestellt werden, wenn gewisse Ruhepause hier eingetreten ist. Und das ist etwas, was wir im Alltag erleben, nicht wahr? Wir können durchaus auch Enttäuschung erleben und Schmerzen erleben, aber deshalb gehen wir nicht sofort, nicht wahr, zum Arzt, zum Psychotherapeuten. Trotzdem, wenn ja wir bestimmte Linie im Leben gefunden haben, die uns weiterbringen soll. Oder wenn wir zur Ruhe gekommen sind, je nachdem, nicht wahr, durch das Gebet, durch die Ermunterung von Schriften oder auch von anderen Menschen, dann finden wir uns wieder emotional zurecht. Dabei ist, nicht wahr, jetzt ganz medizinisch gesprochen, das Gleichgewicht von Serotoninspiegel wiederhergestellt worden. Aber wenn das nicht mehr durch eine Ruhepause alleine erreicht werden kann, dann braucht man so einen sogenannten Input von außen durch den Austausch mit anderen Menschen, wie wir gestern gesprochen haben, nicht? Damit durch unseren Verstand und auch eine bessere Lebensweise kann hier wieder das Gleichgewicht an Serotonin wiederhergestellt werden oder durch Antidepressiva. Aber auf jeden Fall, wenn einmal so ein Gleichgewicht wiederhergestellt ist, dann normalerweise braucht man nicht eine ständige Unterstützung oder künstliche Unterstützung. Allerdings gibt es Menschen, die sehr schwer im Prozentsatz auszudrücken, aber depressive Menschen, die eine Dauermedikation brauchen, weil sie offensichtlich biologisch nicht imstande sind, das Gleichgewicht von Serotonin so alleine aufrecht zu erhalten. Und in verschiedenen Dosierungen kann man auch dabei so eine Dauermedikation vornehmen, damit subjektiv dieser Mensch sich auch emotional im Gleichgewicht fühlt. Nicht? Aber dieser Prozentsatz ist nicht hoch. In meiner eigenen Praxis sicherlich weniger als 5% von allen depressiven Menschen, die so eine Dauermedikation bräuchten. Aber sie brauchen nicht die Dosierung von Antidepressiva zu erhöhen, um die Wirkung oder um die gleiche Wirkung zu erzielen, was aber bei anderen Suchtverhalten der Fall ist. Denn bei ihnen ist es ja so, dass die Ansprechbarkeit von Dopamin oder Endorphinen also stumm geworden ist, dadurch, dass sie ja zu viel von solchen Mitteln künstlich, direkt oder indirekt, im Körper freigesetzt bekamen. Nicht? Mache ich mich verständlich? Bitte schön. Ja, im Grunde genommen, all die sogenannte belastende, also Erfahrungen und alle Stresssituationen, alle chronische Fatigue. Ja, chronische Belastung und nein, das ist das nicht, was ich suche. Das ist schwierig. Ich muss von rechten wie linken. Das Wort chronische Ermüdung, nicht? Und Erschöpfung. Erschöpfung sucht ich. Chronische Erschöpfung. Das kann auch Serotoninspiegel senken, nicht? Und daher im Grunde genommen diese zwischenmenschliche Störungen, Belastungen oder Enttäuschungen, die ja durch einen Misserfolg im Leben nicht mehr, zum Ausdruck kommt, oder auch Verlust von lieben Menschen oder auch ein Abschied von einem Ort oder auch von einem bestimmten liebgewordenen Gegenstand oder auch sonstige traumatische Erlebnisse, das sind alle Situationen, die in der Umwelt in uns einen Stress auslöst. Und solche Bedingungen erniedrigen letztlich den Serotoninspiegel. Ja, okay, Sie wollten das hören. offensichtlich besteht hier ein Zusammenhang, nicht wahr? Ob es unmittelbar ist oder mittelbar, dass die Ernährungsstörung nicht mal so eine Ernährung von Serotonin bringt, das ist noch erforscht werden, das muss noch erforscht werden. Aber im klinischen Bild sehen wir auf jeden Fall diesen Zusammenhang ganz klar. Ja, und nachweislich, also Vitamin B1 und Nikotinsäure, und das sind Vitamin B3, nicht? Und Vitamin B6 und Vitamin B12 Mangel gehen mit Depression, aber auch mit einer Psychose einher. Und da besteht ein fester Zusammenhang. Aber auch eine Hypoglykämie, Unterzuckerung, geht auch mit einer Depression einher, so dass hier ein Zusammenhang bestehen muss. Allerdings, dieser Vorgang muss noch erforscht werden, damit man ganz genau weiß, nicht wahr, das hat das ausgelöst, das hat wiederum das ausgelöst und letztlich dann die Erniedrigung von Serotonin bewirkt. Dieser Vorgang ist noch nicht ganz klar dargestellt, aber im klinischen Bild besteht dieser Zusammenhang. Ja, so dass man auch daran denken muss, da haben Sie recht. Bitte schön. Ja, die klare Linie zwischen dem Missbrauch und der Sucht ist sehr schwer zu ziehen. Denn manches Mal sind Menschen, die als süchtig zu bezeichnen sind, können auch plötzlich aufhören, so ein Suchtverhalten fortzusetzen. Und die Menschen, die zumindest also von sich sagen, ich kann jederzeit damit aufhören, hören einfach nicht auf. So dass man eine klare Linie sehr schwer ziehen kann. Aber als diagnostische Merkmale, sprechen wir davon. Also eigentlich gehört zu der zweiten Stunde. Beziehungsweise zu der dritten Stunde. Das werde ich also in der dritten Stunde besprechen. Woran man erkennen kann, ob man schon süchtig ist oder nicht. Ist es recht? Ja, gut, ja. Bitteschön. Was hat Licht? Ja, es hat also einen Zusammenhang. Und Sie kennen ja diese Winterdepression, nicht? Und Winterdepression wird in englischem Sprachgebrauch als Seasonal Affective Disorders genannt, SAD. Und SAD ist in englischer Sprache sad, traurig. Mit dieser Bezeichnung wird diese Winterdepression oder jahreszeitbedingte Depression gemeint. Wobei man eindeutig festgestellt hat, dass der Lichteinfall im Winter offensichtlich bei bestimmten Menschen eine Depression auslöst, weil es offensichtlich nicht ausreicht für diese betroffenen Menschen. Und in unserem Gehirn wird der Serotonin also zu einer anderen Substanz metabolisiert, also stoffwechselmäßig umgebaut. Diese Substanz wird Melatonin genannt. Serotonin wird zur Melatonin. Entweder im Schlaf oder in der Dunkelheit. Erst im Schlaf oder in der Dunkelheit geht dieser Abbauprozess richtig los. Und das ist der Grund, weshalb bei manchen, vor allem endogen depressiven Menschen, so eine Morgentief hervorkommt. Denn sie haben insgesamt sowieso einen niedrigen Stand an Serotonin. Und wenn sie also schlafen, dann wird der Serotonin weiter abgebaut, zumindest umgebaut zu Melatonin, so dass der Serotoninspiegel immer weiter sinkt. Und wenn sie aufwachen, dann ist der Serotoninspiegel so niedrig, dass sie sich so schlecht fühlen. Morgens fühlen sie sich am schlechtesten. Während nachmittags und abends diese Verstimmung sich wieder erholt. Sie fühlen sich wohler. Auch wenn sie Nachmittagsschlaf halten, dann wachen sie so schlecht auf. So schlecht fühlen sie sich nach dem Mittagsschlaf, weil wiederum durch den Schlaf der Serotoninspiegel gesunken ist. Es gibt deshalb so eine Therapiemethode, die Schlafentzugsbehandlung genannt wird. Und wenn man tatsächlich nicht geschlafen hat, gar nicht geschlafen hat, dann Stimmung verbessert sich bei diesen Menschen. Aber natürlich muss man schlafen, denn der Körper braucht Schlaf. Deshalb kann es nicht also x-beliebig gemacht werden. Aber die Spitze einer schweren Depression kann auch gebrochen werden durch diese Schlafentzugsbehandlung, was in Tübingen und auch in Münster an der Universität praktiziert wird. Ja, aber wie gesagt, bei Menschen, die an dieser Winterdepression erleiden, scheint eine Sensibilitätsstörung an der Netzhaut vorhanden zu sein, so dass sie im Winter, wo die Lichtqualität sich verändert hat, nicht genügend, nicht wahr, dieses Licht in sich aufnehmen können. Denn dieser Abbauprozess von Serotonin zu Melatonin kann sofort gestoppt werden, wenn wir dem Licht ausgesetzt werden. Es gibt deshalb auch heute so eine Lichttherapie für diese winterdepressiven Menschen, wo sie jeden Morgen 2 bis 3 Stunden sich in einem ganz hellen Raum aufhalten, bevor sie anfangen zu arbeiten. Und wenn sie genügend Licht aufgenommen haben, obwohl sie ja natürlich nicht direkt in das Licht sehen dürfen, sonst beschädigen sie ihre Augen, aber in einem ganz hellen Raum befinden sie sich, dann erhöht sich der Serotoninspiegel, indem der Serotoninabbau verhindert wird. Dann können sie normal funktionieren, bis diese Jahreszeit vorüber ist. Es gibt auch so einen Helm, so Lichthelm, als Behandlungsmethode. Und damit können sie diese Winterdepression vorbeugen. Interessanterweise, wenn sie sich wohlfühlen und deshalb vergessen oder versäumen, sich in einem Licht oder hell erleuchteten Zimmer aufzuhalten, dann bekommen sie Depression wieder zurück innerhalb von 3 Tagen. Und wenn sie wieder in helles Zimmer zurückgehen und diese Lichttherapie machen oder anfangen, dann meistens verlieren sie ihre Depression wiederum innerhalb von 3 Tagen. Das ist also ein Zusammenhang, der uns als Beweis sozusagen davon spricht, dass ein Zusammenhang zwischen dem Licht und dem Serotonin hier bestehen muss. Bitte schön. Oh, das war nicht. Ja. Bitte, bitte. Ja, Sie haben ganz recht. Das ist eine sehr gute Frage. Und Untersuchungen sind auch durchgeführt worden. Und offensichtlich reagieren sie nicht auf das Licht. Ja. Ja, was ich meinte ist, also auf die Lichttherapie reagieren die Blinden nicht. Ja. Ah, so. Ja, nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, dass unter Blinden mehr depressive Menschen da wären als Sehenden. Es ist nicht bis jetzt nachgewiesen worden. Und dieser Zusammenhang zwischen dem Licht und Serotonin scheint ja ein Teilzusammenhang zu sein, damit der Serotoninspiegel reguliert wird, nicht? Und das ist nicht der ganze Zusammenhang. Und daher können Sie offensichtlich auch ohne diese Lichteinwirkung über die Netzhaut in das Gehirn auch ihre Stimmung aufrechterhalten. Es gibt natürlich, vermutlich, ich habe noch keinen Patienten bei mir gehabt, aber ganz bestimmt gibt es Menschen, die depressiv sind und gleichzeitig nicht sehend, nicht? Blinde, depressive Menschen wird es ganz bestimmt geben. Aber es ist nicht uns bekannt, dass der Anteil von blinden Menschen am mehr an Depression erkrankt sind. Das ist nicht uns bekannt. Es ist eine sehr interessante Frage. Ich habe selber noch keine Arbeit, wissenschaftliche Arbeit gelesen, ob Menschen, die in der Nacht arbeiten, eventuell dazu neigen, entweder mehr depressiv zu werden oder weniger depressiv zu werden. Ich habe noch keine solche wissenschaftliche Arbeit gelesen, aber es wäre sehr interessant, das zu untersuchen. Aber dennoch, normalerweise arbeiten die Krankenschwestern in der Nacht nicht im Dunkeln. Nicht so, dass dieser Lichteinfall, welcher auch da ist. Natürlich, die Qualität des Lichtes ist eine andere als ein Sonnenlicht. So, dass immer noch diese Frage eine sehr interessante Frage ist. Und wenn, ja, aber was uns bekannt ist, ist, die Menschen, die an Winterdepression neigen, haben Sensibilitätsstörung der Netzhaut. Ja, aus irgendwelchen Gründen. Entweder genetisch oder wer weiß noch, nicht wahr? Aber wenn diese Krankenschwester, die in der Nacht, also Nachtdienst machen, so eine Sensibilitätsstörung an der Netzhaut nicht haben, ist es durchaus möglich, dass auch keine Depression, nicht wahr, als Folge dieser Berufstätigkeit zum Ausdruck käme. Bitte schön.
Sie haben ja gesagt, Antidepressiva machen nicht süchtig.
Bitte?
Sie haben gesagt, Antidepressiva machen nicht süchtig.
Ja.
Aber es gibt ja so die allgemeine Meinung, dass Beruhigungsmittel süchtig machen. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Beruhigungsmittel und einem Antidepressiva?
Ja, vielen Dank. Das ist sehr, sehr wichtig für Sie. Vor allem als Krankenschwester oder auch nicht wahr, die Leute, die als Freunde depressive Menschen mit begleiten. Ja, die Wirkungsmechanismen von Antidepressiva und Beruhigungsmitteln, das sind völlig andere. Es gibt eine Substanz, die also GABA genannt wird. Das ist auch ein Neurotransmitter, GABA, das ist Gamma-Aminobutyric Acid. Daher GABA nennt man das. Und diese GABA-Transmitter hat die Bremsewirkung. Ich mache es ganz einfach. Es gibt über 100 bekannte solche Neurotransmitter in unserem Nervensystem. Und diese Neurotransmitter arbeiten entweder fördernd oder anregend oder hemmend. Und diese GABA ist fast die Hälfte von sämtlichen Neurotransmittersubstanzen in unserem Gehirn. Das heißt, wie stark Bremsewirkung notwendig erachtet wird biologisch in unserem Nervensystem. Das können wir daran erkennen. Nun, GABA wird unter anderem wirksam, wenn bestimmte Rezeptoren, die direkt neben GABA-Rezeptoren vorhanden sind, mit solchen Beruhigungsmitteln, also eine Verbindung aufnehmen. Es gibt solche Rezeptoren, die Diazepin-Rezeptoren genannt werden. Ganz interessant, nicht wahr? Diese Diazepin ist ja Grundsubstanz für moderne Beruhigungsmittel. Aber auch Barbiturate benutzen diese Rezeptoren auch. Und wenn diese chemische Substanz, die ja durch die Industrie also erzeugt worden ist, mit diesen Rezeptoren Verbindung aufnehmen, dann wird GABA wirksam, sodass insgesamt hemmende Wirkung, also beruhigende Wirkung, hier im Nervensystem eintritt. Nun, diese Mechanismen scheinen so eine andere Qualität aufzuweisen als Serotonin, also Mechanismus. Und die Sensibilität und Wirksamkeit dieser beruhigenden Wirkung geht eher verloren, so dass die Toleranz sich erhöht. Und um die gleiche Beruhigung zu erzielen, muss man noch mehr diese Substanz einführen. So wird dann dieses Nervensystem tatsächlich von diesem Beruhigungsmittel, also Diazepin-Derivate, in erster Linie abhängig. Und wenn die Auslöser der Ruhelosigkeit für diese Menschen im sozialen Umfeld bestehen bleibt, dann wird dieser Mensch jedes Mal, nachdem diese Beruhigung ausgewirkt hat, wieder nach einer erneuten Beruhigung suchen, weil der Auslöser nach wie vor die Unruhe erzeugt, nicht? Und so, dass man davon ausgehen muss, solange diese äußere Situationen nicht aufgearbeitet ist, dann neigt dieser Mensch künstlich eine Selbstmedikation fortzusetzen, um sich normal zu fühlen oder ruhig zu fühlen. Und diese psychologischen Hintergründe, aber auch biochemische Hintergründe gehen miteinander, um damit ein Sucht hier oder Suchtverhalten zu verstärken. Und also von dem Serotonin und Antidepressiva habe ich ja vorhin gesprochen, so dass man hier davon ausgehen muss, einfach von der Beobachtung, von der klinischen Beobachtung, man davon ausgehen muss, dass Beruhigungsmittel also sehr vorsichtig verordnet werden müssen oder auch eingenommen werden müssen. Und hier ist also manche, nicht wahr, Missgeschick und auch Vergehen ärztlicher Seite auch passiert, so dass iatrogene, nicht wahr, Sucht durchaus entstanden ist. Das heißt also von Arzt, nicht wahr, eingeleitete Sucht durchaus entstanden ist. Ist es soweit okay? Bitte schön. Bitte? Heilpflanzen? Mit was? Ja, das weiß ich nicht. Aber im Allgemeinen glaube ich nicht, dass nicht mal so eine von der Substanz her, ich war eingeführte Abhängigkeit von Baldrian zum Beispiel, nicht so entstehen würde. Ich glaube es nicht, aber vom Erlebnis her ist es durchaus möglich, nicht wahr? Wenn man nach dem Schlaf oder nach der Beruhigung unbedingt sucht und man hat es einmal bekommen durch Baldrian, dann ist es durchaus möglich, dass man danach sucht, wenn der Schlaf weg ist oder Ruhe weg ist. Aber ich habe noch keine Arbeit darüber gelesen, inwieweit Baldrian Serotonin oder Diazepin Rezeptoren beeinflusst. Das weiß ich nicht, aber es ist denkbar, denn wir nennen diese Rezeptoren Diazepin Rezeptoren. Aber in der Natur gibt es ja keine Diazepin, nicht wahr? Aber da diese Rezeptoren da sind, müssen wir davon ausgehen, Das ist so die Substanzen in unserem Körper entweder hergestellt oder fremd eingeführt, vorhanden sein muss, damit diese beruhigende Wirkung von GABA zustande kommt. Nicht? Das ist durchaus denkbar. Warten Sie. Ja, wir machen jetzt eine Pause.